Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Podcast. Und ich freue mich riesig, dass ich heute einen Gast da habe, Michelle Wamsbach. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie bereit sind, heute hierher zu kommen und dass Sie so ein bisschen was erzählen. Vielleicht ganz kurz zur Einführung, wie sind wir auf Sie aufmerksam geworden? Sie hatten ein Interview gegeben in der Saarbrücker Zeitung, oder das war ein Bericht über Sie, genau, dass Sie mit Ihrer Erkrankung nach außen getreten sind. Sie haben auch über Ihr Leben schon ein Buch geschrieben. Und ja, ich finde es großartig, dass Sie sich dafür einsetzen, dass psychische Krankheiten bekannter werden. Und da haben wir was gemeinsam. Das ist ja auch mein Anliegen, dass man informiert, dass man aufklärt. Aber vielleicht wollen Sie sich selbst auch nochmal vorstellen, ein paar Worte zu sich sagen.
Ja, hallo, mein Name ist Michelle und ich bin gerade noch 27 Jahre alt. Das ändert sich jetzt im April und bin im Jahr 2019 mit der Krankheit bipolarer Störung diagnostiziert worden. Und ja, das war erstmal so ein kleiner Schock, sage ich mal, weil darum geht's ja auch heute, um diese Erkrankung und weiteres. Und genau, das war nach meiner großen Weltreise damals und das war, ja, wie soll ich sagen, irgendwie hat's mir das Leben gerettet. Dazu kommen wir später noch. Oh Gott, ich bin so aufgeregt.
Alles gut. Ich frage da aber auch gleich nochmal nach dann. Sie haben gesagt, 2019 erstmals diagnostiziert. Ging es da los oder würden Sie im Nachhinein sagen, dass Sie schon früher vielleicht Anzeichen von einer Erkrankung hatten?
Ich denke, es ging schon früher los, als ich mein Auslandsjahr beispielsweise gemacht habe. Da wusste ich aber nichts über die Krankheit bipolare Störung. Ich habe damals auch Drogen genommen, also beziehungsweise meine ersten Versuche mit Drogen gehabt. Mhm. Und ja, die erste Depression, die hat mich dann nach Australien heimgesucht und ich wusste gar nicht richtig, was das bedeutet, ob ich das überhaupt habe, weil es war kein Arzt vor Ort, der mich jetzt mit irgendwas diagnostiziert hatte. Mir ging es nur sehr, sehr schlecht. Das wusste ich. Und dann gab es auch eine Zeit, wo ich ja sehr verrückte Sachen auf einmal gemacht habe, so in Richtung Manie. Da das aber auf der anderen Seite der Welt war, dachte keiner daran, mir irgendeine Krankheit zu diagnostizieren. Die dachten einfach nur, ah, die ist so ein bisschen drüber, die ist so ein bisschen crazy. Aber ja, da waren viele ein bisschen verrückt. Von daher habe ich doch voll reingepasst. Und ja, aber diagnostiziert wurde es dann erst hier, später in Deutschland.
Es ist ja auch wichtig, dass man nicht gleich bei allem so ein bisschen Verrückten sagt, na, das ist krank. Das ist tatsächlich manchmal schwierig auseinanderzuhalten.
Ja.
Woran machen Sie es denn fest, dass Sie im Nachhinein sagen würden, das war die erste Depression? Vielleicht können Sie mal so ein bisschen berichten, wie sich das angefühlt hat damals.
Ja, wie hat sich das angefühlt? Also ich kam mit einem Haufen Hoffnung in dieses Land und ich konnte auch kein Englisch. Also ich hatte Französisch in der Schule und dann bin ich da einfach mit ganz viel Mut runter und dachte mir, ach, das wird schon irgendwie. Und dann stehst du da ohne Job, ohne Geld so wirklich. Also alles, was ich an Geld vorher hatte, habe ich schon für den Flug und so ausgegeben, wo ich nebenbei gekellnert hatte. Und dann, wie soll ich sagen, ja, dann fing es nach ein paar Monaten mit so einer Traurigkeit einfach an. Es war so, jeden Tag war es ein Stück leerer in mir. Und
also vielleicht darf ich da aber mal nachfragen, so ein Stück weit Traurigkeit kann ja auch sein, wenn man da so ganz weit weg ist, aber weg von zu Hause.
Genau,
war das mehr als die normale Traurigkeit? War das anders irgendwie?
Also ich dachte erst, es ist so Heimweh halt, ne? Das ist einfach, ich will wieder nach Hause zurück, es ist eine ganz ungewohnte Umgebung hier und ich habe auch keinen richtig so Fuß gefasst in Sachen Sprachentwicklung oder einen Job finden, der mir großartig gut gefällt, wobei darum ging es nicht, es ging darum, Geld zu verdienen in erster Linie, damit ich mir dort auch was finanzieren und leisten konnte und auch leben konnte, weil das Leben da hinten muss ich auch irgendwie bezahlt machen oder finanzieren. Ja, und dann habe ich eine deutsche Reisepartnerin getroffen, die kam aus München, die habe ich einfach so von der Seite angequatscht und meinte so, hey, willst du mit mir die Ostküste raufkommen? Und sie so, ja, okay. Und die hat mich ganz viel begleitet zu dieser Zeit. Also es ging irgendwann so weit, wo ich nicht mal mehr in ein Geschäft reingehen konnte, weil mir das zu viel war. Also die Leute da drin und die Lautstärke und alles, was da so war, das war viel zu viel für meinen Kopf. Ja. Das habe ich nicht aushalten können.
Okay.
Und dann denkst du so, boah, du kannst nicht mehr ins Geschäft gehen, sag mal, bist du jetzt wahnsinnig? Das glaubt dir doch fast keiner. Ne? Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, das glaubt dir halt fast keiner. Ne? Vielen Menschen geht es ja so, wenn sie sagen, ich habe eine Depression oder so, dass sie gar nicht so für ernst genommen werden in der Lage. Und ich bin froh, dass meine Reisepartnerin damals ein offenes Ohr hatte und mich da auf diesem Weg auch so ein Stück weit begleitet hatte.
Ja, aber da muss ich jetzt doch nochmal ganz neugierig nachfragen. Sie haben gesagt, das war zunächst mal diese Traurigkeit, vielleicht Heimweh, aber dann war es so eine Überforderung, so klingt das, dass Ihnen das zu viel geworden ist.
Richtig, mir wurde alles zu viel, das ist, ja.
Weil die Kraft nicht gereicht hat oder waren auch die Reize zu viel? Waren Sie so überreizt?
Ja, das war so wie so eine Reizüberflutung teilweise auch. Ne? Ich war froh, wenn ich mich noch aufraffen konnte, teilweise um Duschen zu gehen. Und dann habe ich auch meine Familie angerufen, die meinten alle, komm zurück. Ja. Und ich habe so gesagt, nein, das geht auch vorbei. Mhm. Und damit habe ich recht behalten tatsächlich. Mhm. Es geht auch vorbei, auch wie so dunkle Tage und aussichtslose und so viel Tränen ich da teilweise verflossen habe in diesem wunderschönen Kontinent und Land. Ich habe gehofft einfach nur, dass es besser wird und dass ich noch was von meiner Reise mitnehmen kann.
Ja.
Und das hat mich so über Wasser gehalten, ein bisschen Hoffnung.
Ja, die Hoffnung, dass es anders wird, aber es klingt so, als ob Sie sich schon damals ganz anders erlebt haben als gewöhnlich. Die Frage an Sie, würden Sie im Nachhinein sagen, das waren nicht Sie selber, das war anders?
Ja, also jetzt, wo ich auch mich mit dem Thema dieser Erkrankung, Depression und auch Manie etc. beschäftigt habe, da würde ich einfach sagen, ich war krank. In dem Moment war ich nicht ich. Das ist einfach ein Stück einer Krankheit, die jetzt zu mir gehört, also was ja schon ich bin dann im Endeffekt. Aber ich versuche das so ein bisschen abzukapseln. Ich sage dann so, nee, das war gar nicht ich, das war die Krankheit, die mir das angetan hat in diesem Moment, weil ich will nicht, dass das so mit mir verschmilzt, auch wenn es mit mir verschmolzen ist, sage ich mal.
Ja, aber ich stelle es mir ganz, ganz schwer vor, das auseinanderzuhalten. Was sind Sie und was ist die Krankheit? Oder wie Sie sagen, eigentlich gehört die Krankheit zu Ihnen ja dazu.
Genau.
Und das berichten aber tatsächlich auch ganz viele Menschen mit bipolaren Erkrankungen, bei denen es früh begonnen hat. Die wissen ja gar nicht mehr, wie bin ich eigentlich? Haben Sie das auch so erlebt?
Ich würde sagen, es hat mir in vielen Momenten geholfen zu sagen, das war die Krankheit und das hat nichts mit mir zu tun. Einfach, um das auch so ein bisschen von mir wegzudrücken. Ja. Ne? Weil gerade so eine Depression und vor allem eine Manie ist einfach ein super schlimmes Thema. Du bist da nicht, wie du normalerweise bist. Und dann zu sagen, okay, die Krankheit hat übernommen, das gibt dir nochmal ein Stück Gelassenheit zurück, würde ich einfach mal sagen.
Ja.
Weil das, du kannst sagen, so, da, ich schotte mich jetzt davon ab, das war nicht ich. Ich würde niemals so teilweise asozial reagieren, wie ich es getan habe. Und auch, ja, andere Leute in meiner Manie beleidigt und so, das würde ich ja im Leben nicht machen. Ich bin ein sehr netter Mensch, würde ich eigentlich behaupten. Und ein sehr positiver Mensch und sehr aufrichtig und loyal. Aber das, was ich in der Manie mache zum Beispiel, das hat ja nichts damit zu tun. Ne? Ich gehe da ja gegen jeden. Und dann zu sagen, ey, das war die Krankheit und nicht ich selber, ist schon mal besser, um zu sagen so, nee, das hat ja nichts mit mir zu tun eigentlich.
Ja.
Also zum Selbstschutz.
Ja. Sehr gut. Das heißt also, es ist ein Schutz für Sie. Das bedeutet auch, dass Sie schon es unterscheiden, wie Sie in den Krankheitsphasen sind, wo Sie sagen, das bin ich nicht, das ist die Krankheit, aber es gibt auch sozusagen eine normale Michelle Wamsbach dann.
Die gibt's jetzt mit der bipolaren Störung dank Medikamenten, ja.
Okay.
Und das würde ich auch jedem mit psychischer Erkrankung raten. Es gibt ja nicht nur die bipolare Störung, es gibt ja Schizophrenie und hast nicht gesehen, was alles. Und wenn es Medikamente dafür gibt, dann würde ich jedem empfehlen, sie zu nehmen. Und wenn mal was nicht so gut läuft mit Medikamenten, sei es falsch eingestellt oder noch nicht auf dem richtigen Medikament, aber meine Bitte ist, nehmt die Medikamente, weil dadurch habt ihr ein normales Leben, also normal in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Es ist schon, die Medikamente machen auch was mit dir, die Krankheit klar macht was mit dir, aber ich könnte nicht normal leben oder so normal wie möglich, ach was ist eigentlich schon normal, ne? Wenn es diese Medikamente nicht geben würde. Ich bekomme die ja als Depotspritze jetzt schon seit 2019 mit einmal Unterbrechung, aber das ging ja dann wirklich in die Hose, als ich die nicht genommen habe. Da war es gerade wieder zurück in die Psychiatrie damals. Und ja, das würde ich jedem mitgeben wollen. So, hört auf eure Psychiater, weil die wissen schon, was die machen. Die haben das studiert. Mhm. Die haben da ein bisschen mehr Ahnung als ich gerade davon.
Ja. Aber es ist ja jetzt gar nicht selten, dass Medikamente wieder abgesetzt werden aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Was war bei Ihnen damals der Grund, dass Sie es mal abgesetzt haben?
Also ich wurde 2019 mit dieser Krankheit bipolaren Störung diagnostiziert. Aber ich habe das gar nicht akzeptiert. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was das für eine Krankheit ist. Ja, ich habe dann diesen Zettel in der Hand gehalten. Da stand dann drauf bipolare Störung und dann noch 4 weitere Seiten oder 5 mit irgend so einem Fachjargon Wörtern drauf, die ich überhaupt gar nicht verstanden habe. Also ich wusste eigentlich gar nicht, was das genau alles bedeutet, was da auf diesem Zettel jetzt steht. Und dann war das für mich auch so abgehakt irgendwie, weil ich dachte mir so, ich habe das gegoogelt und dann stand da chronische Erkrankung. Ich so, nee, das habe ich nicht, die haben sich vertan oder so. Und mein Vertrauen zu Ärzten war auch nicht das allerbeste damals, weil ich ja auch gerade zwangseingewiesen wurde und da habe ich viel mitmachen müssen. Also war das Vertrauen relativ weit unten dazu. Und dann entlassen die dich und sagen auf irgendeinem Zettel, von vielen stand da bipolare Störung. Ich habe das vielleicht auch gar nicht richtig gelesen oder so. Und dann dachte ich halt, ich will mein normales Leben zurück. Ich will einfach wieder, ehrlich gesagt, einen Joint rauchen. Ich will keine Medikamente mehr nehmen. Ich will wieder die alte Michelle werden, deren Emotionen nicht abgestumpft sind oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach wieder ich selbst sein. Und dann habe ich mit dem Arzt auch entschieden, dann damals die Medikamente langsam ausschleichen zu lassen. Und das war ein fataler Fehler.
Ja. Das heißt aber, Sie haben es schon ärztlich abgesprochen. Der Arzt hat das mitgetragen, aber Sie haben dann gemerkt, es geht nicht ohne Medikamente.
Ja, was so ein weiterer kleiner Vertrauensbruch war, weil ich habe damals gar nicht verstanden, warum er das so mit zugelassen hat. Ne? Also viele Ärzte haben auch damals vermutet, dass das nur so eine drogeninitiierte Psychose und vielleicht ja gar nicht so wirklich eine bipolare Störung. Man wusste es ja nicht, war ja nur einmal manisch bis dato. Ja, keiner wusste, was ich habe. Also auf dem Zettel stand da zwar was, aber das Vertrauen war auch nicht da, irgendwie jetzt zu sagen.
Ja, das würde mich auch interessieren, also ob man mit Ihnen da auch mal drüber gesprochen hat, über die Diagnose. Hat man es Ihnen erklärt? Haben Sie erfahren, warum man überhaupt diese Diagnose stellt, was das bedeutet?
Überhaupt nicht. Also da bin ich auch noch sehr traurig im Nachhinein drüber, dass man das nicht aufklären konnte so wirklich. Ich habe mal... Ich glaube, das war erste oder zweite Manie, ich weiß gerade nicht mehr genau, aber ich habe meine Ärztin, eine Oberärztin in der Psychiatrie gefragt, ja, was ist denn eine bipolare Störung, was bedeutet denn Manie? Und die hat mir den Begriff Manie dann irgendwann mit manisch erklärt und ich wurde aus den Sätzen auch keineswegs schlauer. Im Gegenteil, ich saß da nur so und dachte mir so, okay, eine Manie ist manisch, was bedeutet jetzt manisch? Bin das, was ich gerade gemacht habe die ganze Zeit? Und vor allem in meinen Augen in der Manie, ich lag ja gar nicht falsch. Mhm. Es waren ja alle anderen um mich rum krank, ja. Ich selber war es ja gar nicht, mir ging es ja gut, ja, mir ging es ja zu gut, um wahr zu sein, ich konnte ja Bäume ausreißen. Mhm. Und dann willst du jemandem erzählen, dass das eigentlich nicht der Weg ist. Und ich denke mir so, mir ging es noch nie besser als gerade in meinem Leben. Was willst du mir jetzt eigentlich erklären, von wegen ich bin krank?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Manie stellt man sich ja erstmal als einen tollen Zustand vor. Ich kenne aber auch Patienten, die sagen, nee, das ist manchmal dann doch zu viel. Man weiß gar nicht mehr, wohin mit der Kraft. War das bei Ihnen auch mal so, dass das irgendwann zu viel wurde oder war es einfach ein toller Zustand?
Also ich sag mal, für meine Familie war es ein Ausnahmezustand. Für mich war es einfach ein okayer Zustand. Mhm. Weil ich habe ja sowieso nicht mehr, also meine Synapsen da oben haben sowieso gemacht, was sie wollten mit mir, außer noch wirklich in der Reihe zu tanzen. Zu viel war es für mich, glaube ich, nicht. Weil ich war einfach glücklich. Ich war so befreit einfach. Ich weiß nur, dass das von Person zu Person ganz unterschiedlich ist. Es gibt ja auch noch diese Hypomanien, wo man nicht so diese extremen Ausschwankungen hat, sage ich mal, wie bei so einem EKG rauf, runter, rauf, runter, sondern schon in so einer abgeflachteren Welle alles passiert. Aber bei mir war es immer bis on the top. Also ich glaube, so vom Verrücktheitsgrad war ich von 10 von 10, war ich bei 11 von 10 oder so.
Gibt es Dinge, die Sie im Nachhinein auch bereuen oder bedauern oder die Ihnen irgendwie unangenehm sind?
Oh, hunderte Sachen. Also ich glaube, alles, was ich in dem Moment gemacht habe, habe ich im Endeffekt bereut, so mithin. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Ich habe Cappies gekauft und habe die dann einem Busch geschenkt. Also ich habe die in so einen Busch gehangen und dachte mir so, oh, sieht schön aus, lassen wir da hängen. Hm. Ich habe all mein Geld auf den Kopf gehauen, was ich jemals zur Verfügung hatte. dann, ich stand auf der Straße, hab da rumgekrölt, mitten in Saloy. Ich glaube, ich haben Leute gefilmt und so. Das gibt's bestimmt noch irgendwo auf Videomaterial. Ich will es gar nicht wissen. Und vor allem, was ich auch auf Social Media gepostet habe. Also ich habe ja meinen ganzen Unsinn und Wahnsinn hochgeladen. Einmal hat mir ein Mädchen erklärt, ja, ich hätte sowas gesagt wie, ja, da hinten die Windräder, die USA überwacht uns damit und gleich fällt dieses Rad ab und bringt mich um und so. Also es ging wirklich heiß her. Also meine Schwester, die auch über den Sportplatz laufen musste, also was heißt musste, aber wollte, weil ich zum Beispiel in meinem Nebensatz erwähnt habe, ja, ich habe Rasierklingen überall am Sportplatz versteckt. Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich fraglich, habe ich das gemacht oder nicht? Also sind die mal vorsichtshalber über den Sportplatz gelaufen und haben das nach Rasierklingen abgeguckt, weil mir war ja alles zuzutrauen. Ich habe es zwar nicht gemacht, aber ich habe es einfach mal behauptet und es wusste auch keiner, ob es so sein wird.
Sie haben es auch gerade gesagt, das war dann aber auch so, dass Sie das irgendwie als gefährlich erlebt haben. Habe ich das richtig verstanden, dass es auch eine Zeit gab, wo Sie gedacht haben, Sie werden bedroht oder es geht in diese Richtung?
Ja, das war dieser Verfolgungswahn. Also ich litt sehr unter Verfolgungswahn. Das war bedrohlich so ein bisschen für mich, ne? Ich meine, mein ganzes Umfeld wusste, dass das Quatsch, dass mich jetzt irgendwelche Geheimdienste von der USA verfolgen, weil was für Informationen soll ich bitte haben? Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte Illuminati Verschwörungstheorien gelöst oder sowas, ne? Aber ja, das war das Einzige. Ich habe dann mal mein Handy versteckt draußen in der Wiese und so und bin dann einmal im Block gelaufen ohne Handy, aber im Endeffekt habe ich auch alles hochgeladen, also jeder wusste, wo ich bin, was ich mache und so weiter. Bedrohlich ist nur, welchen Menschen du vertraust. Also ich kam schon in Situationen rein, weil ich einfach Leute auf der Straße angesprochen habe, hey, ich weiß gerade wundert, wo ich heute Nacht schlafen soll, darf ich bei dir zu Hause schlafen? Und irgendwelche wildfremden Typen so, ja klar, komm doch mit zu mir nach Hause. Und das ist super gefährlich als junges Mädchen, junge Frau, so, ne? Und das passiert tatsächlich auch, ne? Also, dass du wildfremden Menschen einfach vertraust, wenn man mit dem nach Hause fährst oder sonst wem ins Auto einfach einsteigst, weil, ja, rauch gerade nach Gras, vielleicht haben die noch einen Joint für dich oder so. Und dann machen die so, ja, aber du musst schon irgendwas geben dafür, dass du hier sein darfst. Und ich denke mir so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Und auf einmal bist du in einer scheiß Situation.
Das ist ja jetzt dann die ganz große Frage, soll man, muss man so jemanden, der in so einem Zustand ist, auch gegen seinen Willen retten, gewissermaßen? Das ist ja berührte das große Thema, der auch der Zwangseinweisung in eine Psychiatrie. Ich denke, wenn man ihnen in diesem Zustand mit Zwangseinweisung kommt, das hätten sie überhaupt nicht gut gefunden wahrscheinlich. Aber vielleicht im Nachhinein sieht man es dann nochmal anders. Da würde mich interessieren, wie stehen Sie denn dazu? Was soll man mit einem Menschen machen, der so wie Sie in so einem Ausnahmezustand ist? Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Zwangseinweisen.
Ja.
Ich wünschte, das hätten sie bei mir schon viel früher getan. Aber es bestand erstmal laut ärztlicher Sicht keine Eigen- und Fremdgefährdung. Und ohne das kriegst du halt jemanden, der über 18 ist, nicht wirklich in die Psychiatrie rein. Ich wünschte, es wäre vorher passiert, dass es gar nicht erst so schlimm ausarten konnte. Gut, das ist jetzt natürlich, denken manche so, oh ja, jetzt soll jeder zwangseingewiesen werden. Und ich denke mir so, ja, wenn es dich wirklich so schlimm betrifft, du dein ganzes Geld auf den Kopf haust, mit irgendwelchen fremden Menschen nach Hause rennst, die, was weiß Gott, was ich mit dir vorhaben vielleicht. Oder ich kenne ja auch andere Menschen mit bipolarer Störung, die ganz verrückte Sachen gemacht haben. Und da denke ich mir, Gott sei Dank gibt es die Zwangseinweisung. Ich wünschte, das wäre bei mir früher gekommen und dann wäre ich vielleicht auch gar nicht so lange in der Psychiatrie geblieben. Vielleicht hätte man da einiges noch retten können mehr, auch wenn das absolut gegen meinen Willen war, klar. Und ich wollte da auch nie bleiben. Oh, ich habe die Psychiatrie gehasst, gefühlt. Also ich und Psychiatrie, wir sind keine Freunde, aber im Endeffekt Dankeschön, dass ich da sein durfte. Dankeschön, dass irgendein Richter oder Richterin entschieden hat, dass ich mit Beschluss da bleiben muss. Und Dankeschön an das ganze Team auch, die mich ausgehalten haben. Und das tagtäglich.
Ja, aber es ist nochmal ganz wichtig, dass Sie es betonen. Das ist natürlich alles kein rechtsfreier Raum. Und das ist nicht so, wie viele denken, da kommt ja die Polizei, steckt jemand in die Klinik und dann kann man da machen, wie man möchte. Das ist gesetzlich ganz klar geregelt.
Ja.
Und es muss auch richterlich entschieden werden, ob jemand dann gegen seinen Willen bleiben darf oder nicht. Und selbst wenn jemand in der Psychiatrie ist, dann bedeutet das noch längst nicht, dass man dann auch gegen den Willen behandeln darf. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich dann auf eine Behandlung eingelassen, auch auf Medikamente, oder war das schwierig?
Ja, ich habe die Medikamente oftmals verweigern wollen. Ich weiß gar nicht, inwieweit Zwangsmedikation so ein Thema war. Ich habe so viele Medikamente genommen. Ich weiß gar nicht, ob davon was so zwangsweise war, ob ich zum Beispiel diese Spritze, dieses Abilify, was ich bekomme, nehmen musste oder Haldol oder so und andere wiederum freiwillig waren, wie Quetiapin oder so zum Schlafen gehen. Das kann ich gar nicht, das weiß ich eigentlich gar nicht genau. Aber ja, es ist schwierig. Ich wurde ja auch oftmals an Bettgitter gefesselt, sage ich einfach mal. Also an Bettgitter so dran gemacht mit Händen und Füßen. Ist ja echt nicht schön. Also das ist ja alles andere als irgendwie eine tolle Situation in dem Moment. Aber inwiefern es auch immer angebracht war, weiß ich bis heute auch noch nicht, weil es geht auch schon manchmal ganz schön grob in so einer Psychiatrie zu. Aber ich war ja auch in einem Ausnahmezustand. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich das hätte damals alles in der Manie klar und logisch beurteilen können, was mit mir da teilweise gemacht wurde. Und ich weiß auch, also wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ne, wenn es Medikamente dagegen gibt, die einem helfen, die sollte man in jedem Fall nehmen. Und wenn es zwangsweise gemacht werden muss, weil dieser Mensch gerade nicht einsieht, dass mit ihm was in dem Sinne nicht stimmt, ja, sorry, aber es wird dir helfen, das wird dich wieder normal machen und du wirst vielleicht in ein paar Jahren dankbar drum sein, dass du nochmal dein Geld, dein Leben und deine Psyche in den Griff bekommen hast.
Hm, ja, was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass sie so einen differenzierten Blick haben auf die Geschichte damals. Hm. Dass sie einerseits sagen, es war dringend erforderlich, es war notwendig, auch zur Not gegen den Willen. Dass sie aber auch sehen, was da kritisch war, dass sie dann da, das erleben mussten, dass sie fixiert worden sind. Wie lebendig ist das denn noch in Ihnen, diese Klinikzeit? Kommen da noch häufig Erinnerungen? Ist das noch sehr präsent für Sie oder wie verhält sich das denn?
Ja, also ich sehe es mit einem guten und einem schlechten Auge. Ja, größtenteils mehr mit einem schlechten Auge, weil einfach viel passiert ist und viel da abging. Aber auch mit einem guten Auge, weil ich habe auch ganz tolle Menschen irgendwo noch kennengelernt. Auch wenn die alle so ziemlich einen an der Klatsche hatten, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Es sind nur Menschen. Und ich, also meiner Meinung nach hat ja jeder Mensch irgendwas. Ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Es muss jetzt nicht irgendeine diagnostizierte Erkrankung sein, aber für mich ist kein Mensch da oben wirklich richtig in der Birne. Und ja, muss es ja auch gar nicht, weil das macht uns ja alle nur so individuell und unterschiedlich und empathischer, würde ich auch sagen, ja. Mhm. Deswegen, ja, ich habe die Menschen da hinten einfach akzeptiert, wie sie sind und habe das Beste versucht, mit denen aus dieser Zeit zu machen auch, ja, weil da waren Menschen mit Depressionen, mit Schizophrenie und so, ja. Also die hatten ja die wildesten Krankheiten. Also ich habe jetzt nichts von der ärztlichen Seite mitbekommen, was die tatsächlich haben. Aber die haben mir auch teilweise ihre Diagnosen einfach gesagt, wenn sie es selber überhaupt wussten. Und das hat mich einfach nur offener mentalen Erkrankungen nochmal übergemacht. Und vielleicht auch meine Familie so teilweise, weil ja, mein Papa war auch immer so auf dem Trichter, so braucht man wirklich so viel Psychologen und Psychiater, ja, bis seine Tochter es irgendwann gebraucht hat, ja. Und vielleicht auch, um einige in meinem Umfeld so aufzuwecken und zu sagen, so, ey, das ist kein Tabuthema, das betrifft so viele Leute und mit egal was du hast, ob es Depression, ob es dies, das ist oder einfach nur gerade mal eine schwierige Lebensphase, es soll einfach nur ja offener machen, denke ich. Und das hat's mich auch gemacht, mit dieser Krankheit umzugehen und mit allen anderen Menschen auch.
Ja. Wobei es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob es quasi normale Lebensprobleme sind oder so Krankheitsepisoden, wie Sie es erlebt haben. Das ist ja ein Stück weit auch eine Veranlagung, die Sie da in sich tragen. Mhm. Und das ist oftmals ganz, ganz schwer zu verstehen, was da passiert. Oder man kann es eigentlich gar nicht mehr rational verstehen. Man muss es akzeptieren, dass es sowas gibt. Wie ist denn Ihre Familie und Ihr Umfeld damit umgegangen? Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Familie hat es offenbar akzeptieren können. Aber vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen, wie das denen damit ging, wie es vielleicht auch Freunden und Bekannten damit geht.
Also meiner Familie bin ich in erster Linie, scheiß dankbar, muss ich sagen. Weil ohne meine Familie, dieses stabile Umfeld, ich hätte es alleine nicht mehr daraus geschafft. Mhm. Wäre meine Familie nicht hinter mir oder meine Freunde auch teilweise, dann wäre ich vielleicht heute gar nicht mehr am Leben, muss ich ehrlich sagen. Ne? In so einer Manie, ich hätte locker auf irgendwelchen Gleisen rumtouren können, bis irgendein Zug mich mitgenommen hätte. Weiß man ja ehrlich gesagt nie, was man da macht. meine Familie ist ganz, ganz stark gewesen da drin. Also die wussten ja gerade am Anfang 2019 selbst nicht, was mit mir los ist. Und dass die einfach gesagt haben, nee, das ist unsere Tochter, wir holen die jetzt da raus, koste es, was es wolle. Und die haben ja auch eine Zeit lang selbst die Betreuung übernommen. Also es gibt ja verschiedene Betreuer-Anlaufstellen, wo man sich einen Betreuer nehmen kann. Und das haben erstmal meine Eltern gemacht. Das war auch wieder so, boah, Hut ab, weil den ganzen Papierkram und so, die kannten sich ja selber nicht damit aus. Und auf einmal waren sie mit Briefen über Briefen und Entlassung und zwischen Himmel und Hölle irgendwo am Schweben, also mehr Richtung Hölle als Richtung Himmel. Ja. Also ein soziales Umfeld ist super wichtig dabei. Wünsche ich auch wirklich jedem, der egal was hat, dass er ein stabiles Familienumfeld hat. Und man sieht's ja auch so ein bisschen bei mir. Ich habe ja auch wieder den Bogen bekommen. Ich nehme ja auch keine Drogen mehr. Ich habe mein Leben im Griff, habe einen Job. Und dass ich nicht fallen gelassen wurde, das ist halt so, ja, einfach Dankbarkeit ganz tief. Ja. Und es war sehr schwierig für meine Familie, das weiß ich. Sehr, sehr schwierig. Ja. Die haben ja auch teilweise mit dem Buch so einen Ausschnitt geschrieben, ne? Mama, Papa, Schwester und zwei Freundinnen haben in mein Buch, in mein Lebensspiel reingeschrieben, wie sie es wahrgenommen haben, weil ich konnte ja nur aus meiner Sicht der Dinge erzählen und die waren ja fernab jeglicher Realität teilweise. Und das sind Zeilen, die habe ich vielleicht einmal durchgelesen oder zweimal maximal, aber die kann ich heute immer noch nicht wirklich lesen oder hören, weil das ist sehr schlimm, was auch auf deren Seite passiert.
Wurden die einbezogen in die Behandlung? Also gab es da auch Aufklärung oder hat man denen auch nochmal versucht, Fragen zu beantworten?
Nicht sehr viel. Also alles, was so von der Psychiatrie ausging, war ich gar nicht mal so zufrieden mit, weil ich weiß nicht, wie viel Kontakt meine Eltern jetzt zu Ärzten oder dem Team im Endeffekt hatten. Worauf ich aufmerksam machen wollte hier in dem Podcast, ist auf jeden Fall noch auf den Verein für Sozialpsychiatrie in Saarlouis. Weil die haben mir ganz viel geholfen. Nein. Ja, das ist so ambulante Hilfe auch teilweise. Die kommen auch zu dir nach Hause. Und da hatte ich damals eine Betreuerin oder ja, ich nenne es jetzt einfach mal Betreuerin, die hieß Frau Joost und die hat mich dann darüber aufgeklärt. Also die hat mit mir ein YouTube-Video geschaut und hat dann gesagt, ja, guck mal, der hat auch eine bipolare Störung. Vielleicht können wir mal Parallelen oder so rausarbeiten. Und ich sitze da in dem Stuhl, ich so, das bin ja ich und männlich und älter. Und das ist eine bipolare Störung? Und die so, ja. Und ich so, ja, dann habe ich das. Und mit ihr und diesem Verein habe ich zum ersten Mal meine Krankheit akzeptieren können. Ja. Weil ich dann das erste Mal drüber aufgeklärt wurde und Verständnis da war. Wir haben Notfallpläne erstellt, ab wann meine Eltern dann schreiten, ab wann was, welcher Schritt passiert, wann man mir mein Handy wegnehmen sollte, dass ich nicht mehr so viel Unsinn poste und alles, falls ich wieder in eine Manie zurückrutsche. Also darüber habe ich ganz viel gelernt. Aber jetzt so in der Psychiatrie oder in der Klinik eher weniger.
Mhm. Ja, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, denn es gehört dazu. Es gehört dazu, die Aufklärung. Es gehört auch dazu, dass das Umfeld mit reingenommen wird. Aber Sie haben ja Gott sei Dank dann doch über den Verein die Erfahrung gemacht, dass es dann irgendwann auch stattgefunden hat und dass das wertvoll ist. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen. Sie haben schon einen Notfallplan sozusagen, was man machen kann, falls wieder was ist. Befürchten Sie, dass Sie wieder eine Krankheitsphase erleben könnten?
Also ich denke, das mache ich sehr abhängig von meinen Medikamenten. Mhm. Es steht ja auch in naher Zukunft oder weiterer Zukunft auch mal in Frage, dass ich ins Ausland gehen könnte, da mein Freund aus der USA kommt und der ist momentan hier in Deutschland zwar stationiert noch auf einen gewissen Zeitraum, aber irgendwann verläuft auch sein Vertrag beim Militär hier aus und dann hoffe ich natürlich auf Medikamente auch im Ausland, dass ich das alles so bekomme oder auch bezahlen kann, falls ich es müsste. Weil das gibt mir ganz viel Stabilität. Da weiß ich, wenn ich diese Depotspritzen nehme und das immer in diesem Abstand, wo ich es nehmen soll, dass es dann eher weniger schief läuft. Die Ärzte haben auch schon mit mir geredet und haben gesagt, ja, ich habe gute Chancen darauf, dass ich stabil bleibe, unter der Voraussetzung, ich nehme meine Medikamente regelmäßig. Ja, Angst davor habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich habe ja auch gerade hier in Deutschland vor allen Dingen mein sehr stabiles Umfeld. Das heißt, sobald ich wieder komisch werde oder anders werde, sage ich mal, ja, komisch ist ein blöder Begriff dafür, aber dann spricht mich meine Mama auch ganz offen drauf an, von wegen so, ja, wann nimmst du wieder deine Medikamente, weil mir fällt das und das auf oder Du hast sehr wenig geschlafen in der Woche. Also meine Eltern sind so ein bisschen, also die sind überwachsam, muss ich sagen. Die können da auch nie wieder so runterkommen in dem Sinne, denke ich, so richtig, ohne zu sagen so, ach, wird schon gut gehen. Nee, bei denen gehen die Alarmglocken halt schneller an, weil das so eine schlimme Zeit war. Ja, ansonsten hoffe ich, dass mein Freund, wenn wir ins Ausland gehen sollten, falls das alles so kommen sollte, dass er auch Anzeichen erkennt, sobald irgendwas ist, weil ich selber dachte auch, ich erkenne die. Satz mit X, das war wohl nix. So war ich eher schneller wieder in der Psychiatrie drin. Ja, weil selber, das geht so schleichend irgendwie. Das ist so ein schleichender Prozess, der immer krasser und krasser wird. Und bis du dann irgendwann komplett manisch bist. Ja, also ich hoffe einfach auf mein Umfeld, dass die weiterhin die Augen mit mir offen halten. Ich überall auf dieser Welt meine Medikamente bekomme und dann denke ich, bin ich ziemlich safe. Also bin ich auf der sicheren Seite hoffentlich.
Ja. Ganz wichtig ist tatsächlich die Erkenntnis, dass sie diese Medikamente brauchen. Ja. Doch da gibt es ja jetzt noch neuere Studien, die zeigen, dass halt mit dem Absetzen der Medikamente, egal wie lange Zeit schon ins Land gegangen ist, mit jedem Absetzen ist ein enormes Risiko da, dass es wiederkommt. Und dessen muss man sich klar sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne mich jetzt auch nicht so genau aus, wie es ist, nur so eine Hypomanie zu haben. Mhm. Weil eine Freundin von mir aus Australien, die hat die auch diese bipolare Störung, nimmt aber keine Medikamente mehr. Und die hat dann mal so abgeschwächtere, höhere und tiefere Phasen. Aber es war nie so wie bei mir jetzt beispielsweise. Und ich weiß, ich könnte persönlich nicht ohne die Medikamente leben. Mhm. Ich würde es nur jedem raten, sie zu nehmen, weil es gibt ja einfach ein bisschen Lebensqualität zurück. Das ist einfach so. Ja. Auch wenn meine Emotionen durch die Medikamente auch eher abgestumpft sind, sage ich mal. Ne? Mhm. Egal, welche Emotion es ist, Liebe, Hass, Wut, Trauer, das ist alles so ein bisschen flacher. Ja, also das Medikament verhindert ja, dass ich in diese extremen Ausschwankungen gehe, nach oben oder nach unten, in eine Manie oder in eine Depression. Aber so sind halt auch alle Gefühle einfach ein bisschen so trister, also abgestumpfter halt. Mhm. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber mein Gott, wenn das Einzige ist, was ich jetzt erstmal in Kauf nehmen muss, dann soll es so sein.
Ja, das wäre eben auch sonst meine Frage. Vertragen Sie das Medikament ansonsten gut?
Ich denke schon. Also wenn ich die bekomme, dann könnte ich mal wieder schreien, weil das tut echt weh. Das ist ja eine relativ dicke Flüssigkeit, die dann entweder da hinten im Gesäß oder in den Arm kommt, je nachdem, wo man es gerade hinhaben will. Ich bekomme ja die Spritze auch nur noch alle 10 Wochen. Also das ist ja dann echt schon mal cool. Früher habe ich die alle 4 Wochen bekommen. Ja. Das war dann schon immer, oh nee, es ist schon wieder 4 Wochen rum. Ja, jetzt denke ich mir, oh mein Gott, es ist schon wieder alle 10 Wochen rum. Aber ich bin froh, dass die Medizin schon mal so weit ist, dass ich nicht jeden Tag Tabletten schlucken muss und dran denken muss. Oder ich übernachte mal bei einer Freundin, habe meine Medikamente nicht dabei. Also ich bin ja schon mal dankbar, dass es Depot überhaupt gibt. Mhm. Und dass das dann eher in einer Konstanten bleibt, als die Tabletten mal zu nehmen, mal zu vergessen oder mal zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten zu nehmen. Mhm. Ja.
Das ist auch der Grund, warum wir ärztlicherseits in aller Regel, wenn es irgendwie geht, ein Depot empfehlen. Es hat viele, viele Vorteile. Aber es ist auch wichtig, dass man eben genau das Medikament findet, was passt.
Ja.
Und deshalb habe ich auch nochmal nach der Verträglichkeit gefragt. Es muss natürlich auch eine Akzeptanz da sein. Die kommt nur dann, wenn die Betreffenden, so wie Sie, den Eindruck haben, ich vertrage es einigermaßen oder die Nebenwirkungen sind akzeptabel und ich habe eine Wirkung davon, ich merke was. Das scheint beides bei Ihnen so gegeben zu sein.
Ja, dafür gibt es ja Leute wie Sie zum Beispiel, die sowas veranlassen können, beziehungsweise mit einem beobachten, wie welches Medikament auf jemanden reagiert. Mhm. Ich meine, an mir wurde auch ausgetestet, wie bei einem Versuchskaninchen. Eine Schwester meinte mal zu meiner Mama, oh, die nimmt so viel. Eigentlich müsstest du mit den ganzen Medikamenten einen Elefantennamen legen können und die steht da immer noch und tanzt darum. Und da siehst du, ja, es gibt viele Medikamente, aber find mal das, was zu einem passt, ja. Und dafür sind halt, Gott sei Dank, gibt's Psychiater, die sowas studiert haben, die sich damit auskennen. Und auf die sollte man einfach vertrauen. Und ich bin auch ein Freund davon, sich eine zweite oder dritte Meinung sogar einzuholen, weil viele Patienten, die nehmen ja nicht nur ein Medikament, ja. Und wenn sie echt gar kein Vertrauen zu einem Arzt haben, dann geh zu einem anderen Arzt. Du hast ja die Option, hier in Deutschland, Gott sei Dank, zu auch noch einem anderen Arzt gehen zu können und dir eine zweite, dritte, von mir aus auch noch vierte Meinung einzuholen, falls was sich überhaupt nicht verträgt oder du nur müde oder schlapp oder in egal welche Richtung es geht, ja. Aber da würde ich sagen, habe ich doch schon wieder ein Vertrauen aufgebaut zu den Ärzten, um zu sagen, so ja, die wollen auch nur das Beste für mich und die müssen halt erstmal aus mir schlau werden. Ich meine, da stand 2019 ein Mensch vor denen, den sie vorher noch nie kannten, noch nie gesehen haben. Und auf einmal springe ich da denen am Tisch rum und beleidige Leute. Und die dachten sich alle nur, holy, what's up hier? Wobei, die kennen sowas, das ist deren Alltag so schon ziemlich. Aber die müssen ja auch erstmal dich so ein bisschen beobachten, studieren, so in eine Richtung, um zu sagen, ja, das hier könnte jetzt vielleicht was bringen und wenn nicht, dann müssen wir weiter testen.
Ja, genau, das ist nicht immer einfach. Wir haben heutzutage leider immer noch nicht die Möglichkeit, wirklich exakt vorherzusagen, wer auf welches Medikament wie reagiert. Das Eben. Ist die eine Herausforderung und die andere, Sie haben es ja sehr, sehr eindrücklich geschildert, wenn jemand in die Klinik kommt und selber gar nicht sieht, dass er oder sie krank ist und auch gar keine Hilfe erstmal möchte, ist es zum Teil sehr schwer, da in Kontakt zu kommen und da ein Vertrauensverhältnis Super. Aufzubauen. Und das ist so die Herausforderung, finde ich.
Ja, das war bei mir ja auch nichts anderes. Also ich kenne die Geschichte ja genauso. Ich habe ja keinem vertraut, ich wollte keine Medikamente, ich wollte mein altes Leben zurück, habe ich ja eben alles schon gesagt. Und ja, aber die Akzeptanz ist wichtig. Und ich bin auch pro, dass die Psychiatrien oder auch Verein für Sozialpsychiatrie oder wo auch immer die Anlaufstellen sind oder wer das gerade ist, aufklären darüber. Es muss ganz viel aufgeklärt werden und auch, ja, akzeptiert werden einfach, weil was anderes bleibt dir nicht übrig. Also akzeptier deine Krankheit, mach das Beste draus, weil das Leben ist trotzdem schön, sage ich immer. Man muss halt immer das Beste versuchen draus zu machen und ich hatte auch schon unendliche aussichtslose Situationen, aber mit meiner Familie, mit meinem stabilen Umfeld, Freunden, meiner Beziehung, die haben mir alle wieder Halt gegeben und auch einfach mal durch den Wald zu laufen und zu sagen, ach, wie schön das Wetter heute ist. Guck mir an, die Blätter fallen vom Baum oder die fangen wieder an zu blühen. Und auch mal so die Kleinigkeiten im Leben zu schätzen und vor allem dankbar zu sein, dass man noch am Leben ist. Ja, das finde ich ganz wichtig.
Ja. Ich finde es ganz großartig, dass Sie das so empfinden können, so erleben können. Und auch, dass Sie, da schließt sich jetzt der Kreis, dass Sie ein Interesse dran haben, auch mit der Krankheit nach außen zu treten und andere zu informieren. Sie haben das Buch geschrieben, Sie waren in der Saarbrücker Zeitung, Sie sind jetzt hier zu Gast. Ich finde das großartig, dass Sie mit dazu beitragen, dass da so eine Aufklärung stattfindet.
Danke, ja.
Und da darf ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie jetzt heute hier sind, hier so berichtet haben und auch, dass Sie so als Betroffene aus Ihrer Sicht das Ganze wiedergeben, auch kritisch wiedergeben, was Sie so alles erlebt haben.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Das bedeutet mir auch ganz viel. Ich versuche das so ein bisschen zu enttabuisieren. Also das soll kein Tabuthema einfach mehr sein, mit einer mentalen Krankheit zu leben oder damit umgehen zu müssen. Denn so viele haben einfach eine Krankheit. Also jeder, wenn nicht jeder Zweite, hat irgendwas. Und auch wenn es keine diagnostizierte Krankheit, wie gesagt, ist, ne, jeder hat so sein Päckchen zugetragen und bevor ich das von anderen noch schwerer mache, trage ich lieber meins und versuche bei dem anderen noch ein bisschen anzupacken und zu helfen. Weil das war alles, was ich mit meinem Buch auch wollte und dem Artikel in der Saarbrücker Zeitung und diesem Podcast, dass vielleicht irgendein Betroffener oder auch Angehöriger etc. pp. Sich das anhört und sagt, oh, mir geht's ja gar nicht alleine so. Da ist ja noch jemand da draußen, der hat das alles durchgemacht und versteht mich auch irgendwo. Weil klar könnte ich jetzt zu einem Arzt rennen, aber der hat das halt studiert. Der hat vielleicht noch nie einen Joint geraucht, der hat vielleicht auch noch nie eine Pille eingeschmissen oder so. Der ist dann so, von was redet der eigentlich, ne? Dieser studierte Arzt da, noch nie was in seinem Leben schlimm gemacht. Gut, weiß man nicht, aber nehme ich jetzt einfach mal an. Und dann ist es schon mal neutraler zu sagen so, ey, die hat das mit mir erlebt, die hat das mit durchgemacht und die versteht mich und die weiß, wo ich herkomme. Und vielleicht packe ich das ja auch, wie die da rauszukommen. Und ich habe schon immer gesagt, wenn ich nur einer Person mit meinem Buch oder mit dem, was ich mache, helfe, dann hat sich alles gelohnt.
Das finde ich ein ganz tolles Schlusswort. Ich denke, Sie werden sicherlich mehr als eine Person erreichen. Da bin ich überzeugt davon. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und so toll berichtet haben über sich, über Ihre eigene Erkrankung. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank auch.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.